Ja, guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir gehen heute weiter mit der Predigtreihe, die Psalmen beten mit Jesus. Und heute ist der zweite Teil, beten mit dem Auferstandenen, Psalm 16. Wir haben ja vorher wir haben vorher von Pastor Mario gehört, beten mit dem Leidenden, Psalm 22. Und heute ist der Psalm 16 dran. Ich lese euch einmal vor, Psalm 16. Zuflucht bei Gott, ein schönes Erbteil, ein Juwel oder auch ein Migtam Davids. Bewahre mich, Gott, denn ich suche Zuflucht bei dir. Ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer bei dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, und an den Auserwählten habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nacheilen, werden viele Schmerzen haben. Ich will ihre blutbefleckten Trankopfer nicht opfern und ihre Namen nicht aussprechen. Der Herr aber ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst meinen Erbteil. Durch das Los ist mir ein schöner Anteil zugefallen. Ja, mir ist ein wunderschönes Erbe zugeteilt worden. Ich lobe den Herrn, der mich belehrt hat. Auch in der Nacht weist mich mein Inneres zurecht. Ich habe den Herrn immer vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist. Und werde ich nicht stolpern. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen, denn du wirst mein Leben nicht dem Totenreich überlassen und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Vor dir herrscht Freude in Fülle zu deiner Rechten ewiges Glück. Ja, erstmal so zum Text und zum Aufbau. Dieser Psalm 16 ist ein Vertrauenspsalm. Das heißt also, inhaltlich geht es in erster Linie einfach um Vertrauen auf Gott. Und dann steht in der Einleitung ein Migtam Davids. Das ist ein sehr kostbares Lied, ein eingraviertes Lied. Das bedeutet, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was jemand behalten möchte. David möchte dieses Behalten, in Erinnerung haben. Dieses Vertrauen, was er zu Gott erlebt, er möchte, dass das bleibt, auch in seinem Herzen, in eurem Herzen. Und es ist super kostbar. Es ist ein Gebet. Und dieser Psalm gliedert sich in vier Teile. Vers 1 und 2, das ist eine Bitte um Bewahrung, ein Ausdruck des Vertrauens. Der zweite Teil, eine Abgrenzung von fremden Göttern, und ein Bekenntnis zu Gott alleine. Dann der dritte Teil, 5 bis 8, Bekenntnis zu Gott und seiner Führung und seinen Schutz. Und dann Vers 9 bis 11, ein Jubel über Gottes Bewahrung und die Gewissheit des Lebens über den Tod hinaus. Also es ist ein Psalm von der Bitte um Bewahrung bis hin zum Jubel. Und das ist sehr typisch für Psalmen. Oft fangen sie sogar an mit Klage. Und dann im Laufe des Psalms gibt es einen Perspektivwechsel. Und wir schauen auf Gott und freuen uns über Gottes Antwort, Gottes Bewahrung, Gottes Hilfe. Es beginnt mit der Furcht, vielleicht sogar Angst vor dem Tod, und endet mit der Freude am Leben. So, ich würde den Psalm jetzt einfach so Vers für Vers durchgehen. Vers 1. Bewahre mich, Gott, denn ich suche Zuflucht bei dir. Das ist ein sehr menschliches Gebet. Das Gefühl, das Leben ist unsicher. Die Zukunft, vielleicht erscheint sie brüchig. Ich habe nicht alles im Griff und dann bete ich einfach, bewahre mich, Gott. Ich suche bei dir Zuflucht. Das ist so zwischen Vertrauen und Furcht, zwischen Leben und Tod. Und da beginnt der Psalm nicht in Stärke, sondern in Bedürftigkeit. Ich brauche Gott, ich brauche seinen Schutz. Ich brauche ihn. Es ist auch kein ängstliches Bitten, sondern eins im Vertrauen. Also ich werfe mich auf Gott. Vor einigen oder vielen Jahren hatte ich mal eine ganz schwere Grippe. Da war meine Tochter so 2 Jahre alt. Und ich hatte so Fieber. Es ging immer 41 Grad hoch und dann wieder runter auf 36 und dann wieder hoch. Und es war so dermaßen anstrengend. Ich konnte gar nicht mehr. Da habe ich so im Bett gelegen. Schließlich hat meine damalige Schulleiterin mich bei sich aufgenommen. Ich weiß nicht, es ging wirklich nichts mehr. Mein Kind saß bei mir in meinem Bett und ich war einfach so völlig platt. Und es war wirklich auch lebensgefährlich. Und dann, ich weiß nicht, ich habe gebetet und ich habe einfach nur gesagt, Herr, hilf mir. Mehr ging nicht. Aber Gott hat das gehört und von da an ging es ganz langsam bergauf. Das Fieber fing an, nicht mehr so zu schwanken und langsam. Und ich habe das wirklich überlebt. Und es war der Wendepunkt war bei diesem einen Gebet. Und es war kein tolles Glaubensgebet. Es war einfach nur, bitte Herr, hilf mir. Ganz kurz, weil mehr ging nicht. Und Gott hat es erhört, hat mich durchgebracht und ich konnte wieder für meine Tochter da sein. Vers 2. Ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Das hebräische Wort Tov heißt mein Gut oder mein Glück. Es ist nicht nur mein Besitz, sondern das, was für mich gut ist in meinem Leben. Was schön ist, wo ich Freude dran habe. Und das finde ich alles in Gott. David sagt, das Gute meines Lebens ist nicht mehr in mir selbst, sondern in Gott. Nicht in meiner Selbstverwirklichung, sondern Gott ist der Mittelpunkt. Das klingt vielleicht ein bisschen fremd für uns, weil so alles mal auf Individualität ausgerichtet ist, auf wie finde ich mein Selbst und so. Aber Gott sagt, lass los. Komm zu mir. Finde meine Mitte. Johannes 12, 24 bis 26. Da geht es auch um Loslassen. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Das ist natürlich ein Bild in erster Linie auf Jesus. Jesus ist gestorben, ist buchstäblich in die Erde gefallen, ist begraben und dann ist er wieder auferstanden. Mit seiner ganzen Lebenskraft. Und wir, die ihm nachfolgen, wir werden das Gleiche erleben. Wir stehen wieder auf mit Jesus. Und natürlich bedeutet das nicht einfach sterben, sondern loslassen. Unsere Lebensplanung, vielleicht Menschen, vielleicht sogar Kinder, irgendwas, was uns hindert. Es ist loslassen und an den lebendigen Gott geben. Jetzt muss ich mal gerade gucken, warum es ist verschubst. Genau. So, dann der innere Altar. Vers 5 und 6. Der Herr aber ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst meinen Erbteil. Durch das Los ist mir ein schöner Anteil zugefallen. Ja, mir ist ein wunderschönes Erbe zugeteilt worden. Im Alten Testament, als die Israeliten in das verheißene Land gingen, wurde das Land gerecht verteilt. Das heißt, es wurde gelost. Nur die Leviten, die bekamen kein eigenes Land. Die Leviten dienten nämlich Gott. Und das war ihr Erbteil. Sie lebten da von den Zehnten, ich kann noch vorlesen, 4. Mose 18, 23, 24. Nur die Leviten dürfen die Arbeiten am Heiligtum verrichten. Sie sind dort für alles verantwortlich. So soll es immer bleiben, heute und für alle künftigen Generationen. Die Leviten erhalten also kein eigenes Stammesgebiet in Israel, sondern bekommen stattdessen den 10. Teil der Ernte, den die Israeliten mir als Abgabe bringen. Also in diesem Bild, nimmt David, der nimmt dieses Bild und sagt, der Herr ist mein Erbteil und er ist ja der König. Also eigentlich hat er alles. Er ist so reich und hat so viel Besitz, Frauen, alles Mögliche. Und er sagt, der Herr ist mein Erbteil. Ich bin wie ein Levit. Meine Heimat, mein Besitz, mein Erbe ist Gott selbst. Und in diesem Moment, wenn wir so dieses Leviten sind, ist auch unser Körper der Tempel für Gott. Im Tempel dienen wir Gott und wir können innen drin diese Quelle haben, den Heiligen Geist. Mein Leben ist nicht zufällig. Es ist total wertvoll. Es ist von Gott gewollt. Du bist von Gott gewollt. Du bist von Gott berufen. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Bis in alle Ewigkeit. Schon jetzt beginnt dieses Leben, diese Berufung. Und ja, dein Leben hat in Gott Sinn und Zweck. Ich habe einmal vor vielen, vielen Jahren ein Kind verloren. Also es war eine Fehlgeburt, schon lange her. Also ich bin nicht mehr traurig darüber, aber damals war ich ganz, ganz furchtbar traurig, am Boden zerstört. Ich dachte, wie kann Gott sowas zulassen? Warum ist mir das passiert? Was ist mit dem Kind? Und ich war so traurig, konnte gar nicht mehr beten und so. Und dann an einem Tag bin ich so spazieren gegangen. Ich saß da irgendwo, da war so eine wunderschöne Aussicht, so ganz weites Land. Und dann habe ich dem Kind einen Namen gegeben. Ich habe ihn Mose genannt, weil irgendwie die Aussicht war so schön. Ich habe ihm den Namen gegeben und das Kind losgelassen und dafür gebetet. Und dann hat Gott in mein Herz gesprochen. Ich habe deinen Mose hier bei mir im Himmel, er ist auferstanden. Und er ist fröhlich hier und er wartet auf dich. Und er ist so wertvoll, obwohl er keine Minute hier so wirklich auf dieser Erde gelebt hat. Und trotzdem ist sein Leben wertvoll. Trotzdem hat Gott ihn gemacht. Trotzdem ist er Papa Gott für ihn. Genau. So, fünftens. Nacht und Licht. Ich lobe den Herrn, der mich belehrt hat. Auch in der Nacht weiß mich mein Inneres zurecht. Ich habe den Herrn immer vor Augen, weil er zur Rechten ist. Und ich werde nicht stolpern. In der Bibel ist die Nacht oft eine Zeit der Prüfung, aber auch der Offenbarung. Also Abraham hat in der Nacht die vielen Sterne gesehen und Gott hat gesagt, so viele Nachkommen schenke ich dir. Oder Jakob hat in der Nacht mit Gott gerungen und dann tat ihm die Seite weh. Aber er ist in seine Berufung gekommen. Oder auch Jesus im Garten Gethsemane, wo er Angst hatte und trotzdem die Entscheidung getroffen hat, er wird sich für uns opfern. Du wirst nicht stolpern, weil Gott deine Hand hält. Auch selbst wenn du im Moment im Dunkeln bist, ist es eine Schule des Vertrauens. Und manchmal im Nachhinein merkt man, boah, gerade da, wo das echt schwierig war, hat Gott zu mir gesprochen. Warum? Weil unser Auferstehungsleben jetzt schon anfängt. Wenn du Jesus in dein Herz nimmst, fängt dein ewiges Leben hier auf der Erde schon an. Und du hast diese Beziehung mit dem Herrn. Und im Grunde kann dir gar nichts passieren. Der Sieg des Lebens, die Auferstehung, Vers 9 und 10. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mein Leben nicht dem Totenreich überlassen, nicht zulassen, dass dein Heiliger die Grube sehe. Also das Totenreich hieß damals Sheol bei den Israeliten. Und das hatte ja auch Mario, ich glaube, letztes Mal schon erzählt. Damals war das gar nicht so klar, dass man nach dem Tod weiterlebt. Und wenn, dann auf jeden Fall nicht im Himmel, sondern in diesem Totenreich. Es war alles so ein bisschen so unklar, so wie ein Blick durch eine beschlagene Brille, meinte Mario. Ich habe auch hier den 1. Korinther 13, 11 bis 13. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigen gehörte. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkennen wir stückweise, dann aber werden wir erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von ihnen ist die Liebe. Und das ist diese Hoffnung des Neuen Testaments, auf den dieser Psalm 16 schon hinweist, dass Jesus ist die Auferstehung. Wir stehen auf zusammen mit Jesus. Wir werden in alle Ewigkeit leben. Und er hat für uns so die Tür aufgemacht. Die Tür aufgemacht, dass wir da hineinkommen können. Und auch jetzt können wir das gar nicht so genau sehen. Wir können es eigentlich nur glauben. Oder sogar glauben. Wir können einfach mit Jesus glauben. Petrus, es war ja ein Jünger von Jesus, der hatte mal eine Riesenklappe und war aber auch ein bisschen ängstlich. Da, als Jesus verhaftet worden ist, er sagte, nein, also Jesus, den kenne ich nicht, ich weiß gar nicht, wer das ist. Und dann wurde er zu Pfingsten geisterfüllt. Auf einmal stand er auf und hat gepredigt und Tausende haben sich zu Jesus bekehrt. Und dieser Petrus erwähnt in der Pfingstpredigt auch den Psalm 16, weil er eben auf diese Auferstehung hinweist. Ich lese euch das vor. Apostelgeschichte 2, 25 bis 28. Doch genau das hatte Gott geplant. Er wusste, was geschehen würde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, damit die Macht des Todes gebrochen ist. Wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt behalten können? Schon David sprach von ihm und was er sagte, sind eigentlich die Worte von Jesus. Ich sehe immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Mein Mund bricht in Jubel aus. Selbst dann, wenn mein Körper im Grab liegt, hoffe ich auf dich, Herr. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Also, in Jesus Christus sind diese Worte vom Psalm 16 wahr geworden. Gott hat Jesus nicht dem Tod überlassen, sondern er ist auferstanden. Und dasselbe passiert mit uns. Wir vertrauen auf Jesus und sind schon jetzt Mitbürger des Himmels. Das, was Jesus geglaubt hat, ist in Jesus, was David geglaubt hat, ist in Jesus Christus sichtbar geworden. Es ist ein Vertrauenspsalm. Es ist eine Herausforderung an uns, wirklich Gott zu vertrauen. Wir werden in den Himmel gehen. Wir werden sogar die Vorangegangenen wiedersehen. Wir werden Elisabeth wiedersehen. Und letzte Woche war ich in meiner Klasse und irgendwie, wir haben morgens immer so ein bisschen, dass wir im Kreis sitzen und zusammen sprechen und beten und so. Und dann kam das Gespräch auf die Auferstehung. Ich weiß auch nicht, warum, die Kinder haben das angefangen. Und dann ein kleiner Junge fing an, boah, wie toll. Und ich so, ja, was denn? Ja, das ist aber richtig cool. Und ich habe ihn gefragt, ja, erzähl doch mal, was ist denn so cool? Ja, weißt du, ich werde meinen Opa wiedersehen. Ich habe den so lieb gehabt. Und jetzt weiß ich, ich werde ihn wiedersehen. Im Himmel werde ich ihn wiedersehen. Und es war einfach irgendwie so schön, dieser Glaube von diesem Kind, dass er sich so gefreut hat. Ja, Vers 11. Freude in Fülle. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Vor dir herrscht Freude in Fülle. Und zu deiner Rechten ewiges Glück. Ja, wer zeigt den Weg zum ewigen Leben? Das ist Jesus, ne? Das Ziel unseres Weges ist ein Leben in Gottes Nähe. Und er will uns Freude in Fülle schenken. Das hebräische Wort Fülle, Soma heißt es, bedeutet auch Sättigung. Er will uns Freude schenkt, die wirklich satt macht. Die nicht immer wieder und immer wieder Was brauchst du, die wirklich satt macht? Er möchte uns sättigen mit Leben. Psalm 91, Vers 16. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin ihm bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm meine Hilfe zeigen. Also Gott möchte uns wirklich so sättigen, dass wir wirklich so genießen. Es ist natürlich so, nicht alle von uns haben ein langes Leben. Wie zum Beispiel mein Mose nicht. Aber er will uns trotzdem sättigen, und wenn es im Himmel ist. Noch ganz kurz die Geschichte von Hiob, kennt ihr alle. Er hatte alles verloren, Schmerzen und alle Kinder verloren, seinen ganzen Besitz, alles ganz furchtbar. Und dann der letzte Vers, Hiob 42, Vers 15, hat Gott von Angesicht zu Angesicht erlebt. Und dann steht hier: Es wurden im ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil unter ihnen, ihren Brüdern. Hiob aber lebte danach 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis ins vierte Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Also, er hat eine schlimme Zeit durchgemacht. Aber jetzt, sogar seine Töchter sind die schönsten im Land, das noch so. Ein Sahnehäubchen obendrauf müsste nicht sein. Und dann hat er auch noch so viel Geld, dass er selbst seinen Töchtern ein Erbteil geben kann. War auch überhaupt nicht selbstverständlich damals. Und er ist noch 140 Jahre hat er noch gelebt und starb alt und lebenssatt. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns schenken möchte. Also 140 Jahre vielleicht jetzt nicht, aber dieses lebenssatt. Psalm 16 ist also ein Vertrauenspsalm. Er lädt ein, fest auf Gott zu vertrauen und nicht auf äußere Sicherheiten, sondern auf unsere lebendige Beziehung mit Gott. Gott verändert oft nicht unsere Umstände, aber er verwandelt unser Herz, und manchmal ist das das größte Wunder. Das Ziel unseres Lebens ist die Beziehung zum lebendigen Gott. Und Jesus ist der Weg zum Leben. Jesus ist die Auferstehung. Und wir haben daran teil. Amen. Ja, ich würde gerne beten, wenn jemand von uns noch nicht Jesus im Herzen hat, aber auch diese Auferstehung miterleben möchte. Dann habe ich hier das Gebet eines Kindes. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Ich bete vor, ihr könnt mir nachbeten, auch wenn ihr schon Jesus kennt. Lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Lieber Herr Jesus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich wähle dich heute als meinen Retter und Herrn. Dir will ich gehören und dir will ich folgen. Amen. Vater Gott, ich bete jetzt auch nochmal für jeden hier, dass wir so loslassen können, dass wir so im Vertrauen auf dich gehen können, Herr, egal wie die Umstände sind, dass wir uns darauf vertrauen können, dass du, Herr, alles in deiner Hand hältst. Vater Gott, dass du unser Leben in deiner Hand hältst, dass du uns mitnimmst in die Auferstehung, Jesus. Ich möchte auch nochmal beten für alle, die jemanden verloren haben, jemanden Liebes verloren haben. Vater, ich bete um deinen Trost. Ich bete auch um deine Sicherheit, dass die Auferstehung da ist und dass wir einfach die Person wiedersehen werden, dass wir uns freuen werden im Himmel, Herr, und dass wir uns auch schon jetzt freuen können, weil du uns getragen hast, also du uns angenommen hast als
kräftigen Applaus für unsere Schwester Christina. Danke, Christina, dass du dich von Gott vorbereiten lässt und für uns gesprochen hast. Halleluja. Und jetzt hören wir noch einen Lobpreis. Amen.
Gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unseren Engel, wir erheben Dank. Die Gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unseren Engel, wir erheben Dank. Und du bist groß. Denn du bist groß, du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du, niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Die Gebührt die Ehre und Anbetung, und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Die Gebührt die Ehre und Anbetung, wir erheben.